mich mitgenommen in sein Flugzeug. Wir überfliegen den Erdball. Wir sitzen im Cockpit. Wir bewundern die Schöpfung. Als Chef des Ganzen schlägt er mir den Rundflug vor. Voll im Nebel meines Erlebens bin ich eingestiegen. Gott zeigt mir die Wolkenherden, die langsam über dem Planeten weiden, und die verschneiten Gebirgszüge. Gottes Flugzeug hat keinen Motor. Es ist ein Segelflugzeug mit langen, breiten Flügeln. Dort, wo wir fliegen, Gott, du und ich, gibt es keinen Wind mehr, keine Turbulenzen, kein Chaos. Ich kann es kaum fassen, dass ich diesen wunderbaren Augenblick erlebe. Zum Schluss winke ich dem göttlichen Piloten, der entschwindet, in mir die Erinnerung an einen Zustand inneren Friedens. Am liebsten würde ich über den Wolken bleiben, aber... Ich weiß nicht, ob ihr dieses Foto wiedererkannt habt. Dieses Foto ist von André Kreinig aufgenommen, von einer Ballonfahrt aus, aufgefahren im Allgäu aus dem Nebel heraus. Ein wunderschönes Foto, unvorstellbar schön. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Gott will dir und mir heute ganz neu begegnen. Gottesdienst. Gott will mir und dir dienen. Er spricht ohne Umwege zu mir, mitten ins Herz hinein. Steig doch auch mit ins Flugzeug Gottes ein. Sei gespannt darauf, was Gott mir heute Tolles zeigen will. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gemeinsam stimmen wir ein in das Lob für unseren großartigen Gott. Wir singen gemeinsam das Lied "Auf Seele Gott zu loben".
Gott zu loben, da herrlich steht sein Haus. Er spannt den Himmel droben, gleich einem Teppich aus. Er fährt auf Wolken wagen und Flammen sehen sein Kleid. In Friedliche entzündet, er schuf des Himmels Heer, das Erdreich ward gegründet, gesondert Berg und Meer. Die kühlen Brunnen quellen im jahrzehntelnen Grund, die Jahre aus erstellen. Thank you. Taten gäbe, so nahm mich und wie. Erbringet aus der Erde das Brot und sättigt sie. Ersparet nicht an Güten, die Herzen zu erfreuen.
Ich komme noch einmal zum Nebel zurück. Diese Corona-Zeit ist wie ein Nebel. Wann lichtet sich endlich der Nebel? Teilweise tut er das ja schon. Was tun wir im Nebel? Wir bewegen uns langsamer. Wir suchen Orientierungspunkte, an denen wir uns entlanghangeln können. Für mich sind und waren es in letzter Zeit vor allem Gottes Zusagen, Worte aus der Bibel, Worte aus Predigten. Ich nenne euch einige Beispiele. Der Herr ist mein Hirte. Unvorstellbar befreit. Vertrauen und Gehorsam. Bleiben. Dankbar sein. Angstannahmestelle Gottes, Mutmacher, Neues schaffen. Und ein Bibelvers hat mich gerade in der letzten Zeit immer wieder begleitet, aus Jesaja 43, Vers 19. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Dann sitze ich doch wieder mit Gott im Flugzeug und fliege über den Wolken. Wir beten gemeinsam. Danke, Herr, dass du da bist, du großer Gott. Du bist jetzt mitten unter uns. Danke, dass du da bist in diesen nebeligen Zeiten, dass wir oft nicht weiter wissen, wie es weitergeht. Herr, und diese Zeit geht nicht spurlos an uns vorbei. Manchmal geht es echt ans Eingemachte. Aber du willst, dass wir spüren, dass wir dich mehr denn je brauchen. Du willst, dass wir dir ganz und gar vertrauen. Und dann willst du auch etwas Neues schaffen. Sprich du durch Christian gleich zu uns. Mach uns aufmerksam auf Dinge, die wir vorher noch nie so gesehen haben. Und zeig uns, wo du neue Wege mit mir gehen willst. Amen. Stimmt mit in das nächste Lied ein. Kommt, lobt mit unseren Herrn. Und in einer Zeile heißt es dann, und was immer auch geschehen mag, wir bleiben bei dir. Thank you.
Audi. So der Name des heutigen Kirchensonntags. Ihr wundert euch vielleicht, dass ich da so immer mal wieder drauf tippe. Normal machen wir das ja nicht. Normal ist das vielleicht nicht unser Ding. Herr, höre meine Stimme. Und wenn man dann einmal nachforscht, was das eigentlich bedeutet, wo das herkommt. Dies ist die Bitte des Gottesfürchtigen, der auf die gnädige Zuwendung und Hilfe Gottes wartet. Dieser Sonntag spiegelt etwas wider von einer Spannung der Jünger, in der sie sich befanden nach Himmelfahrt, nachdem ihr Herr weg war und sie hatten das Versprechen, die Verheißung, der Heilige Geist kommt, aber sie haben ihn noch nicht erfahren und jetzt leben sie dazwischen, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Das Zukünftige hat noch keine Kraft und das Vergangene keine Bedeutung. Und die Gegenwart in Warteposition. Und von daher, wie geht es für Sie weiter? Ein Sonntag dazwischen. Dazwischen, wie so an manchen Stellen im Kirchenjahr. Nach Karfreitag, dazwischen, zwischen Karfreitag und Ostern. In der Adventszeit eigentlich auch so ein, vielleicht doch eher ein davor. Man hält Ausschau und weiß noch nicht wann. Und ähnlich kommt es mir immer wieder vor in der gegenwärtigen Situation. Auch so ein Dazwischen. Die Versuchung ist da, jeden Tag gespannt darauf zu warten, dass endlich mal was passiert. Und was passieren soll, wenn man dazu die Leute fragt, dann ist das sehr, sehr unterschiedlich, was man sich wünscht. Diese Einschränkungen, die gelockert werden könnten, dass die Fallzahlen sinken. Schön, dass ein Medikament gefunden wird, ein Impfstoff. Ja, und trotzdem, ich merke, die Spannung lässt sich nicht einfach auflösen. Und manchmal gibt es so Erscheinungen davon, wie sich das entlädt, vielleicht in irgendwelchen Demos und anderweitig. Für den heutigen Sonntag ist ein kurzer Abschnitt vorgeschlagen aus dem Propheten Jeremia. Und es ist spannend, weil das auch damals in so eine Spannung hineingesprochen hat und auch dort den hoffnungsvollen Blick nach vorne lenken will. Das Volk Israel, das hatte sich gegen Gott gewandt. Das war nichts Neues, das passierte immer wieder. Und der Prophet Jeremia hatte, wie andere Propheten vor, nach ihm, immer wieder dem Volk die Ernst der Lage vor Augen geführt. Und dann wurde Gericht gepredigt, es wurde Strafe gepredigt. Warum? Gottes Volk hatte den Bund gebrochen. Gottes Volk war sozusagen ausgestiegen aus dem, was Gott mit ihnen vereinbart hatte. Das, was keiner für möglich gehalten hatte, war passiert. Gefangenschaft, Wegführung, Zerstörung des Tempels, Zerstörung Jerusalems. Und das nicht als willkürlichen Akt, sondern eigentlich, um den Ernst deutlich zu machen, um das Volk wieder zurückzuführen, zurückzuholen. Hier hinein, in diese spannungsgeladene Situation, Verse aus Jeremia 31. Siehe, es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben. Deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde, und ich ergänze das jetzt hier, mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern ihr Denken mit meinem Gesetz füllen. Und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen. Lerne den Herrn kennen, denn alle werden mich kennen, alle vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Der Blick von Jeremia, der reicht über all das hinaus, was mit der Zeit der Heimkehr des Volkes verbunden ist. In eine Zeit hinein, wo Gott sagt, ich mache einen Neuanfang. Ich schließe noch einmal einen Bund mit euch. Diese Zukunftsschau schließt sich unmittelbar an die Weissagung über die Rückkehr aus der Verbannung an. Im ersten Teil kann man etwas von dem Jubel in diesem Kapitel entdecken. Den Jubel, der zu hören sein wird, wenn man wieder zurückgekommen ist. Das ist Begeisterung. Vielleicht Ich weiß nicht, ob wir so einen Jubel haben in 14 Tagen, wenn wir zum Teil vielleicht wieder zurück sind im Gemeindehaus. So uns von Angesicht zu Angesicht sehen können. Aber so noch viel mehr stelle ich mir es damals vor. Aber sie kommen nicht einfach wieder zurück und es geht nicht einfach wieder so in die ausgefahrenen Spuren hinein. Das wird nicht einfach wieder zurückgesetzt, das Ganze. Man kann nicht einfach da weitermachen, wo man aufgehört hatte. Gott wird einen neuen Anfang setzen. Der Sinai-Bund, den Gott mit dem Volk geschlossen hat, am Berg Sinai, mit dem Geschenk der 10 Gebote, das etwa 700 Jahre zurücklag, das wird abgelöst durch etwas ganz Neues. Und dann fragt man sich ja unweigerlich, was kann das, was ein Jeremia damals gesagt hat, uns heute noch zu sagen haben? Es ist so alt. Und alte Nachrichten, das geht ja so schnell. Das, was gestern neu war, ist heute überholt. Das, was Jeremia gesagt hat, könnte ja heute auch überholt, veraltet sein. Aber es ist auf Zukunft ausgerichtet. Ein neuer Anfang. Natürlich könnte ich jetzt versuchen zu skizzieren, es reizt vielleicht auch, drüber nachzudenken, wie sieht ein Neuanfang nach Corona aus? Aber das übersteigt meine Möglichkeiten. Das geht wirklich ins Spekulative hinein, weil sich manches noch ändern wird, manches noch verändern muss, manches werden wir neu bewerten müssen geradezu und wir werden an manchen Stellen auch dankbar sein für die Selbstverständlichkeiten, die scheinbaren Selbstverständlichkeiten, die uns vorher gar nicht so bewusst geworden sind. Also, wie kommen wir da rein? Aus alt, mach neu. Das habe ich gerade ganz aktuell erlebt. Ich habe einen neuen, gebrauchten Rechner mir ins Büro gestellt, nachdem ich den alten erfolgreich mit meinem kleinen Bruder zusammen hingerichtet habe. Und an so einer Stelle, da überlegt man ja, kaufst du dir jetzt gerne etwas Neues und am besten ja etwas auch noch Zukunftsweisendes? Gefühl zwischen Daumen und Zeigefinger ist sicherlich irgendwo eine Grenze dabei. Oder sagst du, ja, man könnte ja auch das etwas preiswerter gestalten, etwas recyceln sozusagen. Und dann reicht es doch aus für deine Möglichkeiten. Aber der Reiz des Neuen, ich kenne das an anderen Stellen. Es gibt ein neues Handy, ein neues Auto. Will man up to date sein, dann braucht man was Neues. Aber wie viel Altes wurde doch schon sozusagen recycelt? Ich habe das mitbekommen, immer wieder bei den Atemschutzmasken. Was wurde da alles an Altem einer neuen Bestimmung zugeführt? Also, man kann manches ressourcenschonend durchaus an Altem einsetzen. Aber nicht überall ist das sinnvoll. Nicht überall sind diese alten Lösungen hilfreich. Hier im Gemeindehaus haben wir das ja gemacht mit unserer Heizung. Wir haben nicht einfach nur dran rumgebastelt, wir haben investiert. Und die ersten Ergebnisse sind, es gibt weniger Heizkosten für mehr Fläche, für mehr Volumen, also eine Anschaffung auch auf Zukunft. Aber was war denn nun das Alte, das keine Restaurierung erfahren sollte, das nicht aufgepimpt werden konnte, nicht renoviert werden sollte? Es ist der Bund, den Gott durch Mose mit seinem Volk geschlossen hatte. Der Bund mit diesen 10 Geboten, der Bund, der vielfältig gebrochen worden war. Der Sinai-Bund, so wird es hier berichtet, ist auf steinerne Tafeln geschrieben worden, verschlossen in der Bundeslade, aufbewahrt im Heiligtum. Also so eine Art Urkunde. Man konnte reingucken. Ja, man hatte einen Buchstaben. Ja, eingegraben in kaltes Gestein, gehütet als etwas Heiliges vor der Entweihung durch ungeweihte Hände. Zwar sprach das Gesetz, aber es war eben halt doch außerhalb. Irgendwie so außerhalb der Personen. Man versuchte natürlich, den Umgang dadurch mit Gott zu gestalten und auch mit den Mitmenschen. Erste Tafel, zweite Tafel. Und man versuchte das irgendwie hinzubekommen, durch heilige Opfer, durch Waschungen, durch verpflichtende Festlichkeiten, priesterliche Dienste. Man regelte das alles. Paragraphen. Man kann das lesen. Levitikus, Numeri. Man findet eine Vielzahl davon. Aber den letzten Sinn dieses Bundesverhältnisses zwischen Gott und Menschen hatte man nicht erfasst. Gott liebt den Seinigen gegenüber eigentlich nur derjenige, ja, der sich verpflichtete, der strenge Herrscher, der Hüter der vertraglichen Rechte. Und man konnte eigentlich nur Gott dadurch gerecht werden, dass man opferte, dauernd. Man musste feiern an den gesetzlich vorgeschriebenen Zeiten und Daten. Und im Heiligtum durfte man Gott anbeten, man Gott nahen. Man erwartete Segen. Aber hier fehlt etwas. Was? Man war Gott selbst untreu geworden. Das passiert manchmal schleichend, aber manchmal auch sehr deutlich. Man hatte sich andere Gottheiten gesucht, anderen Göttern zugewandt. Gott hat seine Bedeutung verloren. Wer fragt denn schon nach Gott? Man hatte sich gegen die Mitmenschen versündigt. Ganz praktisch. Das ging ganz schnell, wo man ungerecht gehandelt hat, wo man zu viel Geld gefordert hatte und. Diese zweite Tafel der Gebote bieten ganz viel Anknüpfungspunkte. Und was auch noch fehlte, das war die innerliche Beteiligung. Das begegnet uns auch, wenn dann die Gottesdienste in Gottes Nase stinken, wenn er sagt, ich mag eure Opfer überhaupt nicht mehr riechen. Das heißt, äußerlich hui, innerlich pfui. Man hat Gott außen vorgelassen, mit dem Herzen war man nicht mehr dabei. Und wie schnell passiert das? Manchmal kriegt man das ja so auf ganz einfacher Ebene, du erzählst mir etwas und ich bin mit meinen Gedanken gar nicht bei dir. Und so konnte man das auch äußerlich eine Handlung vollziehen, innerlich weg. Buchstabentreue gegenüber Herzenstreue. Und zum Dritten führten nicht nur Jeremia, sondern auch die anderen Propheten ja diese Irrungen und auch Versündigungen des Volkes auf das Unbekanntsein mit Gott zurück. Gott selber war irgendwo weit, weit weg. Man hatte Gott nie wirklich als das nahe gegenüber erfahren, als den Gott, der sie sah, als den Gott, der sie liebte. Nie richtig. Also all das alt. Und Gott möchte Neues. Gott möchte sozusagen neu anfangen. Ein Neustart mit seinem Volk warten. Siehe, ich mache alles neu. Ein Satz aus der Offenbarung. Und der stimmt nach vorne hin auch, aber er stimmt hier auch und er stimmt heute auch. Und das finde ich das Begeisterte daran, dass Gott derjenige ist, der Initiator, dass Gott derjenige ist, der sagt, ich setze einen Anfang. Ich fange neu mit dir an. Es reicht eben nicht aus, dass man ein paar Rahmenbedingungen verändert. Und dann klappt es selbstredend. Nein. Und nicht nur einen Wortlaut eines Vertrages anzupassen, der wird über kurz oder lang doch wieder gebrochen. Warum? Wir sind die gleichen geblieben. Das hat Gott schon an verschiedenen Stellen probiert. Sintflut, auch ein Bruch in der Geschichte, ein Neuanfang, aber die Sünde, sie konnte schwimmen. Also, es hat nicht so geklappt. Eine neue Zeit, das bedeutet für die Israeliten im Exil, es wird ein gutes Ende nach dem bitteren Ende geben. Es bedeutet nicht, dass sie nicht noch leidvolle Erfahrungen machen werden. Das kann es für uns in gleicher Weise bedeuten, dass nicht noch manches Leidvolle auf uns wartet. Es bleibt uns nicht erspart. Das wäre so ein Sonntags, ein Schönwetterchrist sein. Nein. Aber es wird eine neue Zeit geben. Das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk, und das sage ich jetzt auch im Blick aufs Neue Testament, im Blick auf uns Menschen, uns Christen, wird neu geregelt. Das heißt, der alte Bund wird nicht einfach aktualisiert, Version 2.0 oder 2.1 oder so etwas, sondern Gott hat etwas Neues vor. Und deshalb, das Neue, das hat einen anderen Ansatz. Dieser neue Bund, der hat wird in der Geschichte nicht auf steinernen Tafeln überliefert werden. Er wird seinen Platz woanders finden, im Herzen des Volkes, im Inneren des Volkes. Also nicht außerhalb, sondern innen drin. Der neue Bund ist ein Bund unverdienterweise, ein Bund aus einseitiger Liebe Gottes zu uns Menschen. Und wenn man dem einmal nachspürt, dann ist das eigentlich nur etwas zum Staunen, was Gott hier alles in Szene setzt, weil er uns dabei haben will. Sein Volk damals, uns Menschen heute, und das gilt, der ist ja immer noch offen sozusagen. Die Forderung nach Gehorsam, nach einem gehorsamen Vertrauen wird nicht aufgehoben, aber es wird zugleich zu einem Geschenk Gottes, einer Gabe. Das Wesen des neuen Bundes ist nicht eine Gottesahnung, ein Gottesgefühl, sondern Gottes Weisung selber. Gott selbst wird das in das Herz von uns Menschen hineinlegen. Gott schreibt uns sein Gesetz ins Herz. Und Herz, das meint eben nicht das Organ, Herz meint unser Entscheidungszentrum. Das heißt, in uns hinein, wir wollen selber nach dem Willen Gottes handeln. Das ist Gottes Ziel, das so tief in uns zu verankern, dass eine Sehnsucht da ist, Gott zu entsprechen. Ein Herzensbedürfnis. Aus Gehorsamspflicht wird Gehorsamsbedürfnis. Ich will auf Gott hören. Mit allem, was auch ein Paulus dann beschreibt. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht will, tue ich doch. Und doch, es ist dieses Empfinden, diese Sensibilität da. Wir lernen Gott mit dem Herzen kennen. Weil wir jetzt in der Gegenwart des Geistes Gottes leben, können wir ihn das auch schon erfahren. Mit dem Herzen lernen, es gibt im Englischen so eine tolle Formulierung, to learn by heart. Das heißt eigentlich auswendig lernen. Und hier passiert aber nichts Auswendiges, hier passiert eigentlich was Inwendiges, lernen. Das heißt, wo Gottes Wort bei mir Eingang findet, wo es mich prägt, da verändert es etwas in mir drin. Maria behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Das macht etwas. Wenn ich Gottes Wort bewahre, so hat es mal ein alter Bruder zu mir gesagt, dann bewahrt Gottes Wort mich. Also, es macht Sinn, Worte Gottes auswendig zu lernen, die mit mir gehen, sie zu verinnerlichen. All das wird mich prägen. Und das ist hier gemeint. Die innere Kraft des neuen Bundes wird die wachsende Erkenntnis Gottes sein. Dass wir Gott ja näher kommen. Je tiefer der Mensch, wir das Eingreifen Gottes in unserem Leben erleben, desto näher werden wir Gott sein. Desto mehr werden wir von ihm wahrnehmen. Jeder kann zu diesem unmittelbaren Gottesverhältnis kommen. Damals war das ja so nahe konnte man ja Gott gar nicht kommen. Das Volk hatte einen Vermittler. Mose war auf den Berg gestiegen, nicht das ganze Volk. Die sind unten geblieben. Das ging nicht. Im Neuen Testament oder bis ins Neue Testament war es der hohe Priester, der einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen durfte. Das heißt, da war eine Grenze bis hierher und nicht weiter. Und jetzt heißt es, jung und alt, ihr alle werdet Gott erfahren können. Und ihr werdet Gott nahe sein können. Ein weiterer Aspekt ist das, was Gott mit der Sünde macht, mit der Zielverfehlung. Gott selber wollte dem Volk die Missetat vergeben. Das ist für uns schon fast so eingeebnet. Von Sünde redet keiner mehr und das ist bagatellisiert. Aber hier geht es um mehr. Hier geht es um die Grundlage, Vergebung der Schuld. Gottes Erkenntnis und Gottes Verhältnis kommt eben halt nicht aus eigener Anstrengung heraus, sondern Gott reißt all das weg, was blockieren will. Die Vergebung der Sünde war nur deshalb ein Teil des neuen Bundes, weil Gott einen Stellvertreter geschickt hat, der eben halt dafür ein für alle Mal gerade gestanden hat, am Kreuz gehangen hat. Jesus. Also auch hier merken wir einen Bund, der ist noch nicht fertig zu diesem Zeitpunkt sozusagen. Sündenvergebung ist das Kernstück dieses neuen Bundes. Sündenvergebung, davon leben wir. Gott, und das finde ich toll an diesem Abschnitt, Gott will sogar die Erinnerung daran nie wieder aktivieren, nie wieder hervorholen. Das kriegen wir ganz schwierig hin. Wenn wir uns irgendwo zoffen, dann ist oft so, dass man das ganze Konto noch einmal abräumt, all das noch mal hervorholt. Und Gott sagt, nein, wenn ich vergebe, vergesse ich es. Es ist nicht mehr da. Das möchte ich lernen von Gott. Dieser Bund, er wird in Jesus Wirklichkeit. Das heißt, er ist auf Zukunft angelegt. Wir feiern das im Abendmahl. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, so heißt es in Lukas 22, 1. Korinther 11 und wird beim Abendmahl zitiert. Die Deckung sozusagen. Da gehört es mit hinein. Und Hesekiel zeigt, dass diese Veränderung dadurch zustande kommen würde, dass Gott seinen Heiligen Geist in uns hineinlegt. Das ist das, was in Hesekiel 36 beschrieben wird. Erst der Heilige Geist, der in unsere Herzen ausgegossen wird, macht das eben halt, dass Gott in uns hineinkommt, dass es kein Bund ist außerhalb von uns, sondern Gott wohnt in dir drin. Das ist eigentlich das. Und jetzt heißt es nicht so, entdecke dich selber, sondern gib Gott Raum. Das wäre das. Vielleicht hört sich das theoretisch an, aber Gott kommt uns entgegen. Er verändert uns von innen nach außen. Eben halt nicht durch ein Verhalten und dann wärst du in deinem Inneren verändert, sondern Gott möchte durch seinen Geist uns umgestalten, durch Gaben, durch seine Frucht in unserem Leben. Dieser neue Bund, ich habe es gesagt, der ist nicht fertig, der ist nicht vollendet. Wir sind noch nicht am Ziel, wir sind noch unterwegs im Werden und Wachsen. Aber, und das ist das Tolle und für mich auch heute so, in diesem Gefühl dazwischen zu sein, es ist auf Hoffnung, ist Gott mit uns unterwegs. Gott gibt uns eine Chance und hat alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Veränderung möglich ist, dass keiner so bleiben muss, wie er ist. Dass hier Kraft zur Veränderung kommt, zum Neuwerden, auch alter Verhaltensweisen. Gott zieht diesen Schlussstrich und setzt neu an. Und dazu gibt es von Paulus ganz tolle Aussprüche oder Zusammenfassungen in dem Brief an die Galater und an die Korinther. Paulus schreibt das aus tiefstem eigenen Erleben. Das müssen wir uns vor Augen halten. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Neues Leben, Neuanfang. Oder wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Das ist nicht, weil wir das wollten, nicht, weil ich sage, ja, mach ich. Ab heute, das habe ich als Kind schon manches Mal versucht und bin manches Mal gescheitert, sagen, ja, der alte Mensch, der kann doch schwimmen. Aber hier kommt etwas von Gott, seine Kraft, seine Möglichkeiten in mein kleines Leben hinein. Und was wollte, und das steht hier auch drin, was wollte und will Gott damit erreichen? Es ist ein Satz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist Gottes Sehnsucht. Ich werde dein Gott sein und du gehörst zu meinem heiligen Volk. Das ist das, was Gott sich für uns wünscht. Daran arbeitet er. Da setzt er alles hinein. Ich werde dein Gott sein, der mit dir unterwegs ist. Durch Auf und Ab, durch alle Spannungen, durch alle Fragezeichen, durch all das, was dir Kummer, Schwierigkeiten und sonst was alles bereitet. Ich bin für dich da und niemand und nichts wird dich aus meiner Hand reißen. All das höre ich hier hinein. Gott startet neu, auch nach Corona. Und nicht nur jedes Jahr zu Pfingsten, sondern Gott gibt uns diese Möglichkeit in uns hinein. Ich bete. Jesus Christus, hab dir von Herzen Dank, dass mit dir dieser angekündigte neue Bund eine ganz, ganz tolle Gestalt bekommen hat. Es hat dich alles gekostet, ja, aber du hast dann auch bei deiner Verabschiedung damals schon versprochen, du wirst den Heiligen Geist senden. Und dieser Geist, der wird uns lehren, erinnern, begleiten, in uns wohnen. Ja, und das möchten wir erleben als Kraftquelle, als etwas, was uns umgestaltet. Und ich bitte dich für mich, für uns, dass wir diesem Geist Raum geben. Nicht nur an Pfingsten, einmal im Jahr und nicht nur so, da wo wir nicht mehr weiter wissen, sondern dass du Zugriff auf unser Leben hast. Danke, dass es dir nicht um Buchstaben geht, um Gesetzestreue, sondern du guckst in unser Herz hinein und hilfst du mir und uns, mit unserem Herzen zu lernen, an dir dran zu sein, mit dir unterwegs und miteinander ebenso. Danke, dass du damals nicht aufgegeben hast, dass du auch heute keinen Menschen aufgibst. Da ist Hoffnung in unsere Familie hinein, in unsere Gemeinde hinein, in unsere Stadt und in unsere Welt hinein. Fang du neu an. Amen.
Ja, ich finde das sehr spannend. Ich bin gespannt, was kommt. Wir gehen gemeinsam neue Wege. Nicht alleine, mit Gott. Deshalb auch ein hoffnungsvoller Blick nach vorne. Nächsten Sonntag haben wir Pfingsten und dann werden wir uns in den FEG-Pfingstgottesdienst einklinken. Mit dem Thema, was gibt uns Halt? Parallel dazu findet auch ein Online-Kindergottesdienst statt. Und ja, die Planung läuft für den 7.6. Wenn Gott will und es alles irgendwie geht, werden wir uns wieder hier zu einem Gottesdienst treffen und gemeinsam Gottesdienst feiern. Trotzdem wird es dann wahrscheinlich eine parallele Übertragung geben. Soweit ist es geplant, aber nähere Informationen werden dann noch folgen. Ich möchte euch noch auch an dieser Stelle an die Kollekte erinnern, an das Marmeladenglas, das gesammelte Geld, was ihr zu Hause eingesammelt habt, das könnt ihr dann auch mitbringen am 7.6., am besten in einem Briefumschlag mit eurem Namen drauf und könnt es dann an Petra Köster weitergeben. Zum Schluss des Gottesdienstes stellen wir uns gemeinsam unter den Segen Gottes. Und ich denke auch, wenn ihr zu Hause seid, ich finde es schön, wenn wir trotzdem aufstehen und dass wir Gott so die Ehre geben auch. Gesegnet seist du, wenn du Traurigkeit spürst und die Angst vor dem Loslassen dich umzingelt. Gesegnet seist du, wenn du Leere empfindest und es dir schwerfällt, sie auszuhalten. Gesegnet seist du, wenn du vertraust, dass im Loslassen Neues wachsen kann und auch reifen kann. Gesegnet seist du, Christus, der große Gott, ist der Wegbegleiter in all deinen Erfahrungen, dass du spürst, dass Gott dir so nahe ist, näher als deine Hände und Füße und näher als die Luft, die du atmest. So segne dich der allmächtige Gott. Amen. Ich wünsche euch einen ganz tollen neuen Start in die vor uns liegende Woche. Gott sei mit euch.